Frage zum Nachdenken. Weißt du, wo deine Bibel steht? Vielleicht haben wir die Frage nochmal schriftlich. Kurz überlegen. Muss man mir nicht beantworten. Weißt du, wo deine Bibel steht? Dann kann es einem ja so gehen wie diesem Clipart. Bei mir jedenfalls steht keine Bibel im Schrank und verstaubt. Bei mir auch nicht. Bei mir steht sie im Regal. Die Frage, wo ist deine Bibel? Ist sie griffbereit oder abgestellt? Das ist ein Unterschied, ob man etwas griffbereit hat oder abgestellt hat. Und dann noch eine Frage. Weißt du, wie mächtig die Bibel ist? Dann kann es einem so ergehen, wie in dem Clipart. Gottes Wort ist mächtiger als ein Schwert. Glaub ich nicht. Okay, ich glaub's. Man kann Bibel ja sehr unterschiedlich handhaben und anwenden. Sogar als Waffe missbrauchen. Ich denke an Leute, die da bibeltreu sind, aber nicht Christustreu. Die haben so die Bibel als Waffe. Und die legen dann die richtige Munition an den entsprechenden Stellen ein. Und vergessen darüber, dass die Bibel sehr umfangreich ist und nicht nur aus wenigen Versen besteht, die in bestimmten Situationen eingesetzt werden als Waffe. Gottes Wort mächtiger als ein Schwert. Ja, sicher. Aber es ist die Frage, wie man es handhabt. Heute ist Bibelsonntag. Was bedeutet eigentlich die Bibel für uns? Welchen Platz nimmt sie ein im Regal oder auch im Leben? Und wie gehen wir mit Bibel um? Ist sie überhaupt geeignet als Schwert zum Angriff oder zur Verteidigung? Und welche Beziehung haben wir zur Bibel? 5 Statements haben wir ja schon gehört. Man kann ja sehr unterschiedlich sich zur Bibel verhalten. Man kann eine sehr innige Beziehung zur Bibel haben. Wobei man dann aufpassen muss, dass man die Bibel nicht zum Gott macht. Man kann der Bibel auch sehr distanziert gegenüberstehen. Das sagt mir nichts oder das ist mir zu kompliziert oder das spricht mich überhaupt nicht an. Man kann der Bibel auch sehr kritisch gegenüberstehen, was an sich nicht schlecht ist, weil Kritik ist ja ein Punkt der Entscheidung. Ist ja grundsätzlich nichts Negatives, aber es fordert zu einer Entscheidung heraus. Man kann sehr liebevoll der Bibel gegenüberstehen oder eine Beziehung dazu haben oder eine rätselhafte Beziehung, wo ich eben nicht alles verstehe und immer alles weiß. Ich behaupte aber, dass die Bibel unverzichtbar ist und dass auch die Beziehung, die wir zur Bibel haben, relevant ist, also von Bedeutung. Denn wenn wir an den christlichen Glauben denken, wo sind denn die Grundlagen und Inhalte? Und wie kann ich mehr erfahren über den christlichen Glauben? Da gibt es sicherlich viele gute Bücher und ich könnte auch manchen Buchtipp geben, aber ich möchte heute Lust machen auf Bibellesen. Bibellesen, das kann Spaß machen und das ist auch ein Lustgewinn. Ich möchte mal kurz fragen, wer schon mal die ganze Bibel durchgelesen hat hier? Das sind ja einige, ja. Hat jemand ein biblisches Lieblingsbuch, wo er sagt, das biblische Buch, die Bibel hat ja eine ganze Menge Bücher, insgesamt 66. Welches ist denn das Lieblingsbuch? Könnt ihr mal kurz, wenn ihr sowas habt, es nennen? Das Johannesevangelium zum Beispiel.
Prediger.
Buch Prediger. Jesaja. Richtig, habe ich verstanden? Ja?
Mhm.
Die Psalmen. Das wird auch Gründe haben, dass wir in bestimmten Lebenssituationen diese Bücher der Bibel schätzen gelernt haben. Aber gut ist, dass die Bibel sehr umfangreich ist, ganz viele Bücher hat. Wie ich schon sagte, es gibt viele Bücher zum Thema Bibellesen. Manche sind empfehlenswert, manche nicht. Ich möchte mich aber nicht auf die sogenannte Sekundärliteratur, also das, was man über die Bibel schreibt, verlassen, sondern ich möchte auf das Original vertrauen, die Bibel. Also wenn es um Grundlagen und Inhalte des christlichen Glaubens geht, empfehle ich immer das Original, die Bibel. Und mein spezieller Tipp für Anfänger und auch Profis beim Bibellesen wäre zum Beispiel das Lukas-Evangelium. Das mag ich besonders gern. Und warum? Weil es die beste Lebensbeschreibung Jesu enthält. Und weil es von Anfang an Dinge schildert und beschreibt. Wie beginnt eigentlich das Lukas-Evangelium? Man denkt natürlich bei Lukas zunächst an die Weihnachtsgeschichte. Aber René Hanack hat das vom Kinderteil schon deutlich gemacht. Das Lukas-Evangelium beginnt sehr ungewohnt. unerwartet. Es beginnt nämlich nicht mit der Ankündigung der Geburt von Johannes dem Täufer, wie andere Evangelien zum Beispiel, auch nicht mit der Ankündigung der Geburt Jesu. Nein, nein, der Anfang des Lukas-Evangeliums ist ein Vorwort. Ein Vorwort. Etwas, was man leicht übersieht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch ein neues Buch kauft, was vielleicht ein bestimmtes Thema hat. Man möchte am liebsten sofort ins Thema einsteigen und das Vorwort, ja, wozu soll ich das lesen? Ich habe in den letzten Jahren entdeckt, dass Vorworte wichtig sind. Dass Vorworte hinweisen auf das, was mich dann erwartet, mich hinführen, an die Hand nehmen und auch ein bisschen erkennen lassen, wozu dieses Buch dient. Und deswegen lese ich auch das Vorwort. Das mache ich jetzt, denn das ist der Predigttext. Das Vorwort zum Lukas-Evangelium, Lukas 1, 1 bis 4. Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, vortrefflichster Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Es ist ein einzigartiges Vorwort zu einem biblischen Buch. Der Verfasser tritt selbst in Erscheinung. Ich habe mir Mühe gemacht, Arbeit gemacht, recherchiert. Ich habe mir Gedanken gemacht über die Aufgabe, vor der ich stehe und wie ich sie durchführe. Interessant ist, dass dadurch deutlich wird, Lukas schreibt, und was er schreibt, ist mehr als Kultur und Literatur, auch wenn es wunderschön zu lesen ist. Es ist auch mehr als weltliche Geschichte, auch wenn Aussagen im Lukas-Evangelium sich immer mit der Weltgeschichte berühren. Aber wenn Lukas schreibt, dann tut er das nicht im Interesse eines Historikers. Es ist noch nicht geschrieben für eine politische Öffentlichkeit, obwohl es politisch ist und öffentlich auch gelesen und erhältlich ist. Lukas schreibt mit literarischen Fähigkeiten im schönsten Griechisch seiner Zeit, aber ohne literarische Ambitionen. Er schreibt mit historiografischem Können, das heißt, er zeichnet Geschichte nach, er weiß, wie man bestimmte Methoden anwendet, aber er tut das nicht als Historiker und auch nicht, um sich selbst ein Denkmal zu setzen, sondern, ja, wozu schreibt Lukas das Evangelium? Lukas wird oft beschrieben als Prophet oder als Psychologe, als Pietist, also ein ganz frommer, als Künstler und als Arzt. Alles greift zu kurz. Lukas schreibt nicht als Historiker für Zweifelnde, die nach historischen Beweisen rufen, sondern um die apostolische Überlieferung, also die Überlieferung der Augenzeugen Jesu, die sogenannte Autopsie für die Glaubenden festzuhalten. Denn was wissen wir über Jesus und warum glauben Christen an Jesus Christus? Weil es zuverlässige Augenzeugen geben muss, die Dinge gründlich recherchiert haben. Und das macht Lukas. Es gibt verfasste Ereignisse, Evangelien, Briefe und die Offenbarung und eine Vielfalt der Berichte und auch nicht nur ein Evangelium. Es wäre ja schön, ein Evangelium zu haben, wo alles richtig drin ist, wo man das harmonisiert und miteinander verbindet. Es gibt immer wieder Versuche, das zu machen. Aber trotzdem hat jedes Evangelium im Neuen Testament einen eigenen Charakter. Auch Lukas weiß das. Er verweist auf eine Mehrzahl von Berichten. Das heißt, Lukas kannte mindestens das Markus-Evangelium und weitere Quellen. Das kann man, wenn man Bibeln, das Neue Testament mal die Evangelien nebeneinander legt, sehr schön sehen. Dass das Markus-Evangelium im Matthäus-Evangelium und im Lukas-Evangelium aufscheint. Dass aber Matthäus und Lukas darüber hinaus noch eine weitere Quelle haben, aus der sie Informationen beziehen. Und Lukas verbirgt das nicht. Er sagt das ganz offen. Auch andere haben das schon unternommen. Ja, und die haben Berichte auch verfasst und Worte. Und ich habe das wahrgenommen und füge das jetzt zusammen. Lukas schreibt übrigens auch an der Grenze der Zeit. An der Grenze der Zeit, in der es noch möglich war, Informationen zu sammeln aus erster Hand und vorzulegen. Er schreibt an der Grenze der Zeit in der Nähe zu Jesus und zu seinen Jüngern. Er ist ganz nah dran. Und das Ergebnis ist ein Gesamtbericht, der gründlich recherchiert ist, was Lukas auch wirklich sagt. Und ein Großevangelium. Interessant ist, welche Begriffe Lukas verwendet. Wir sehen sie hier hinter uns. Da steht zum Beispiel das Wort Autopsie. Heu apaches autoptai, schreibt er auf Griechisch. Das heißt, die, die von Anfang an Augenzeugen waren. Autopsie heißt eigentlich Augenzeuge sein. Also wenn eine Autopsie vorgenommen wird, dann möchte man etwas sehen und wirklich direkt dabei sein. Ein Autopsiebericht berichtet über das, was jemand beobachtet und gesehen hat. Selbst gesehen, Augenzeugenschaft, von Anfang an. Das heißt, von Johannes dem Täufer bis zur Himmelfahrt Jesu, wenn man das Lukas-Evangelium im Ganzen sieht. Und noch etwas, Lukas macht das mit Akribie, Akribos, dieses Wort verwendet er, für Sorgfalt, für Echtheit, für Verifizierung. Der macht sich wirklich Mühe und Arbeit, um eine geordnete Folge des Weges Jesu darzustellen. Lukas hat sich also Gedanken gemacht als Verfasser über Aufgabe und Durchführung. Wir nehmen mal die nächste Folie. Das Ganze ist dann aber ein Prozess, wie er es auch selbst beschreibt, wo mehrere Dinge zusammenkommen. Wir nehmen mal ruhig die nächste Folie, bitte. Dankeschön. Wo also die göttliche Inspiration, die René Hanack hatte da vorhin schon von gesprochen, die göttliche Inspiration der Heiligen Schrift und auch, wie Lukas das sagt, gewissenhafte menschliche Forschung, Recherche sich treffen. Lukas denkt nach, informiert sich, erkundigt sich, bündelt. Er verlässt sich nicht auf eine verbale Inspiration, die er irgendwo aufschreibt in einer Handschrift, die heute keiner mehr kennt und erhält, sondern er recherchiert nach. Und suchender menschlicher Geist, er möchte den Dingen auf den Grund gehen, er war ja nicht im Jüngerkreis, und Gottes Heiliger Geist verbünden sich. Ist doch wunderbar, wenn hier zwei Geister sich verbünden, der menschliche Geist und Gottes Heiliger Geist. Und dann das Ganze im besten Griechisch des Neuen Testaments niedergeschrieben wird. Und Lukas sich dabei auch noch an großartigen antiken Geschichtsschreibern orientiert. Er übernimmt viel an Stil, er kopiert bestimmte Dinge. Und das ist gut an dieser Stelle. Dadurch haben wir Qualität. Lukas hat also eine Überzeugung, mit der er an die Arbeit geht, und er stellt es auch überzeugend dar. Man könnte sagen, Lukas könnte sagen, ich schreibe die großartigste Geschichte dieser Welt und das Beste ist dafür gerade gut genug. Und dafür unternehme ich alles, dass das Beste wirklich hier zum Ausdruck kommt. Also Aufgabe und Durchführung sind erkennbar, aber welches Ziel verfolgt Lukas damit? Ich hatte ja vorhin schon einige Ziele ausgeschlossen. Er will sich also kein Denkmal setzen zum Beispiel. Das Ziel des Lukas besteht nicht im Selbstzweck. Ich schreibe eine Selbstdarstellung meiner Geschichte. Es ist keine Selbstdarstellung. Das Ziel des Lukas besteht auch nicht im Forscherdrang, auch wenn man ihm das nicht absprechen kann. Der wollte recherchieren. Und das Ziel des Lukas besteht auch nicht darin, eine Doktorarbeit vorzulegen. Wie ist das Ziel des Lukas? Mir fällt auf, das Ziel des Lukas hat einen Namen. Und das Ziel des Lukas hat den Namen Theophilus. Das ist die Zielperson. Und wenn man das übersetzt, dieses Wort Theophilus, dann heißt das, es ist ein Mensch, der geliebt ist von Gott und der Gott liebt. Das Ganze in einer schriftstellerisch gekonnten Widmung, in diesem Vorwort. Wo also Adressat und Zielperson in hervorragender Weise genannt werden. Ist immer gut, wenn man Ross und Reiter nennt und sich nicht hinter Anonymer irgendwo verbirgt. Ja, wenn also eine Zielperson genannt wird, Theophilus, hochedler Theophilus, zu Deutsch verehrter Gottlieb. Verehrter Gottlieb, könnte man, so müsste man es übersetzen. Hochverehrter Gottlieb. Das Lukas-Evangelium ist also ein ganz persönliches Evangelium an einen Menschen, den Gott liebt, und gleichzeitig an einen Menschen, der Gott liebt. Das heißt, wenn ich Gott liebe, muss ich daran interessiert sein, sein Wort zu studieren und was Gott mir zu sagen hat. Und da erfahre ich Zuspruch, dass Gott mich liebt, aber er fordert mich auch immer wieder heraus, ihn zu lieben. So wie der Theophilus, der Gott liebt. Stellen wir uns vor, Lukas schriebe das für uns. Ein ganz persönliches Evangelium, wo wir mal den Begriff Theophilus durch unseren Namen ersetzen. Hochverehrter, hochverehrte Claudia, hochverehrter Helmut. Das tut gut an dieser Stelle. Wertschätzung. Stellen wir uns vor, Lukas schriebe für uns über Jesus. Über Jesus Christus, über diese Person und von Mensch zu Mensch. Das Evangelium nach Lukas ist authentisch. Das wird deutlich durch den Begriff Autopsie und Akribie. Und es ist auch geordnet. Es zeichnet den Weg Jesu von Anfang an. und es ist zielgerichtet. Es geht um Erkenntnis und Zuverlässigkeit. Man muss nämlich informiert sein, wenn man Christ sein will. Glaube braucht Gründe. Glaube braucht Gründe, eine gute Basis. Mir fällt auf, dass der Kontext und der Zusammenhang, in dem das Lukas-Evangelium damals vor fast 2000 Jahren geschrieben wurde, relativ ähnlich ist wie heute, was die Gesellschaft betrifft. Lukas schreibt in eine Situation hinein, in der es eine Meinungsvielfalt gibt und auch eine Meinungsverschiedenheit. Er schreibt in eine gesellschaftliche Lage hinein, wo es Konsens und Streit gibt. Beides. Wo es Wahrheit gibt und Lüge. Wo es Lehre gibt und Irrlehre. Wo es Konfrontationen mit religiösen Strömungen gibt, auch mit politischen Strömungen. Wo es Gefahren gibt der Unsicherheit und des Zweifels, wobei man Zweifel haben darf. Nicht um des Zweifels willen, aber um eine Klärung zu bekommen. Er schreibt in eine Zeit hinein des Synkretismus, wo man verschiedene Religionen und Gedanken, Philosophien vermischt. Ist heute auch so. Da gibt es Gruppen in unserer Gesellschaft, die ein Stück Christentum haben und ein Stück Buddhismus und Islam und Okkultismus und ganz verschiedene Dinge zusammen mischt. Und Lukas schreibt es hinein in eine Situation, wo Menschen nicht mehr wissen, was bzw. wem man noch glauben kann. Ich glaube, es trifft auch unsere Zeit. Wem und was können wir noch glauben? Ich möchte nicht in ein frommes Ghetto kommen damit. Aber ich möchte an Gottes Wort wissen, wie es um mich und diese Welt steht. Nicht als Orakel, aber wirklich als Richtschnur. Und dann schreibt Lukas das Evangelium, aber er setzt nicht seine Meinung durch. Das fällt mir auf. Indem er sagt, er könnte ja sagen, nur wenn du an meine Schrift und Theologie glaubst, bist du ein wahrer Christ. Nur wenn du mein Evangelium hast, bist du ein wahrer Christ. Kein anderes Evangelium. Interessant, dass er damit kein Problem hat, dass andere das auch schon recherchiert und untersucht und aufgeschrieben haben. Lukas sagt nämlich nicht, es gibt kein anderes Evangelium. Stattdessen lädt er ein. Erkenne die Zuverlässigkeit der Dinge, in denen du unterrichtet worden bist. Prüf nach. Das steht dir zu. Überlass es nicht den Schriftgelehrten oder den Pharisäern oder bestimmten Meinungsmachern. Prüf selber nach. Und dann kommt es zu einer guten Folge. Das Evangelium bestätigt dann den Glauben. Das ist das Ziel des Lukas. Es vermehrt auch das Wissen. Bibellesen gehört auch zur Allgemeinbildung. Mal nebenbei gesagt, ob man Christ ist oder nicht. Bibellesen ist Allgemeinbildung. Das Evangelium stellt auch Dinge in Frage und wird zum Kriterium für den Inhalt des Glaubens. Daran entscheidet sich das, was ich glaube. Die Voraussetzungen dafür sind, ich muss unterrichtet sein und mich unterrichten lassen. Zum Beispiel mit der Lehre der Apostel, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Kleines Beispiel aus der vergangenen Woche. Wir haben ja Bibelintensiv hier in der Gemeinde. Am ersten und dritten Mittwoch abends um 19.30 Uhr und am zweiten und vierten Mittwoch des Monats morgens um 10. Da lesen wir gerade den ersten Thessalonicher Brief und werden das im Monat Februar dann noch abschließen. Da geht es darum zu erkennen, wie zuverlässig das Wort Gottes und die Lehre ist. Mit der Frage, verstehst du auch, was du liest? Und wir wollen dort verstehen. Und wenn man dann miteinander Bibel liest, macht man die Erfahrung, ermutigt und getröstet zu werden. Wenn man zum Beispiel 1. Thessalonicher 4 liest und entdeckt, es gibt ein Wiedersehen mit denen, die entschlafen und gestorben sind. Wo so eine Frage, die einen vielleicht ein Leben lang beschäftigt, auf einmal eine Antwort findet von Jesus her. Oder wenn man diesen Text liest und ermahnt wird, wenn man entdeckt, die Gemeinschaft derer, die bei der Wiederkunft Jesu mit denen, die von den Toten auferstehen werden, zusammenkommen, die muss jetzt schon gepflegt und eingeübt werden. Das fängt hier schon an. Das nur als kleine Praxiserfahrung der vergangenen Woche. Und heute Bibelsonntag, Einladung zum Bibellesen im gesamten deutschsprachigen Raum, über konfessionelle Grenzen hinweg. Denn was ist denn das Gemeinsame und Verbindende aller Christen? Die Bibel als Grundlage des christlichen Glaubens. Die Bibel als Grundlage des christlichen Glaubens. Und so möchte ich Mut machen und Lust machen, Bibel zu lesen, zum Theophilus zu werden. Also zu erkennen, wir sind von Gott geliebte Menschen, die wissen wollen, woran Christen glauben, die sich nicht auf irgendwelche Überlieferungen verlassen, sondern die die Bibel kennen und auch damit leben. Also eine Einladung zum Bibellesen als kritische Leser, es verstehen wollen, die aber auch durch das Evangelium entscheiden können, was zuverlässig und wahr ist und was unzuverlässig und falsch ist. Das ist die andere Seite der Medaille. Und so lade ich ein, miteinander Bibel zu lesen. Ich habe nämlich den Eindruck, dass der Lukas und der Theophilus sich zusammentun zum Bibellesen. Bibellesen in Gemeinschaft ist immer gut. Das kann man zum Beispiel auch in der Ehe machen. Zum Beispiel, warum sitzen Herr und Frau Neumann vor jedem Urlaub eine Woche lang morgens ab 3:30 im Bett und machen ihre tägliche Bibellese? Sie lesen auf Vorrat. Das kann man machen. Ich rate aber davon ab, in dieser Weise gemeinsam Bibel zu lesen. Da gibt's was Besseres. Das kommt jetzt hier gleich. Es gibt was Besseres. Zum Beispiel Bibelintensiv hier als Angebot der Gemeinde. Oder ein Hauskreis. Wer noch keinen hat, such dir einen. Tu dich zusammen mit Leuten. Ich gebe auch gerne Hilfestellung und Rat und auch Material und Tipps. Eine Kleingruppe, wo man miteinander auch Bibel liest. Und eine Zweierschaft, wo man sich vielleicht mit einem Menschen zusammentut, der vielleicht auch ganz anders ist als ich und wo wir gemeinsam Bibel lesen. Das ist schon was Wertvolles. Dann braucht man nicht auf Vorrat lesen, sondern es ist immer aktuell. Dann hat man nicht diese Manna-Erfahrung, die vorhin geschildert wurde, wo etwas dann auch vielleicht schlecht werden kann. Also, Bibel lesen. Schauen wir nochmal die nächste Folie. Bibel lesen wird dann zum Entdecken des Lebens. Bibel lesen, um sich hinterfragen zu lassen und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Durch Gottes Geist, durch Lehre und Gemeinschaft. Und ich glaube, da treffen wir genau den Punkt, auf den Lukas hinaus möchte. Er sagt ja sinngemäß oder macht deutlich, ich schreibe die großartigste Geschichte der Welt und das Beste ist dafür gerade gut genug. Und der Inhalt des Besten ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Gottes Liebe zu jedem Menschen. Und die Zielgruppe? Der einzelne Mensch, der von Gott geliebt ist und der Gott lieben lernen soll. Und das Gute, das Beste hat sich ja bis heute bewährt. Ich sagte vorhin, Bibel weltweit in etwa 2.500 Sprachen. Das ist eine ganze Menge. Und das Lukas-Evangelium lässt erkennen, dass die Geschichte Gottes mit uns Menschen ist und diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, auch wenn dieses Buch vor etwa 2000 Jahren geschrieben wurde. Aber ich möchte mich darauf verlassen können, auf die Autopsie, also die Augenzeugenberichte und die Akribie, die Ordnung der Reihe nach und die Zuverlässigkeit für Bildung, Lehre und Unterricht. Und ich möchte einladen, wie dieser Theophilus sich zu verstehen, ein von Gott geliebter Mensch zu sein und ein Mensch, der Gott liebt. Ich glaube, dann wird die Geschichte Gottes mit den Menschen ganz konkret, wo wir im Lukas-Evangelium zum Beispiel Jesus Christus, dem Sohn Gottes, begegnen. Wo wir der guten Nachricht von der Liebe Gottes begegnen, eine gute Nachricht vom Heil, die allen zuteil werden soll. Und ich schließe mit einem Bibelvers. Damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Darum geht's. Ich habe inzwischen einige Aspekte der österreichischen Sprache kennengelernt. Zum Beispiel das Wort "lass dich nicht pflanzen". Wenn man sich nicht pflanzen lassen will, Bibel lesen. Ja? Wachsen im Glauben hat nichts damit zu tun, sich pflanzen zu lassen. Ja? Wachsen im Glauben geschieht so, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst, geistlich wachsen willst. Kennt ihr das Lied? Ich würde es einfach mal singen an dieser Stelle zum Abschluss der Predigt. Lies die Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag, bet jeden Tag. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst, wenn du wachsen willst, wenn du wachsen willst. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ich singe das nochmal. Lies die Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag, bet jeden Tag. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Wenn du wachsen willst, wenn du wachsen willst, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst.